Liebe Geschwister, liebe Freunde, Bertolt Brecht dichtete über Pfingsten. Zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Geburtstag, Ostern und Weihnachten etwas einbrachten. Das ist lustig, stimmt aber nicht. Weil Gott hat uns zu Weihnachten zu Pfingsten ein ganz großartiges, ich bin meiner Zeit immer voraus, ja. Gott hat uns zu Pfingsten ein großartiges Geschenk gemacht, den Heiligen Geist. Gott ist nicht fern, er kommt zu uns, er kommt in unser Herzen, Liebe und Erkenntnis Gottes, Ermutigung und Kraft in den Herzen. Während es Weihnachten um die Frage ging, ist Gott tatsächlich Mensch geworden, ging es am Karfreitag um die Frage, ist Jesus tatsächlich für uns gestorben? Und zu Ostern ging es darum, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Und worum geht es eigentlich Pfingsten? Um die Frage, kommt Gott wirklich zu uns? Können wir ihn erfahren, spüren? Verändert er uns? Wird er Teil unseres Lebens? Es begann am Pfingsttag, das erste Pfingstfest in Jerusalem. Eine grandiose, eine gigantische Initialzündung. Der Geburtstag der Kirche. Was ist da eigentlich geschehen und was bedeutet es? 4 Punkte. Erstens, der Heilige Geist wirkt Begeisterung. Ich lese noch einmal 2 Verse aus der Heiligen Schrift. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilt wie von Feuer. Und es setzte sich auf jeden von ihnen. Was für ein schönes Bild. Es ist ein Bild. Offensichtlich geht hier Lukas die Sprache aus. Er kann nur sagen, also es war wie Feuer. Es war nicht Feuer, also es roch da nicht nach verbrannten Haaren, sondern es war wie Feuer. Ein Bild, eine Bildsprache, die wir verstehen. Wir haben das in unserer Alltagssprache. Wenn es zum Beispiel heißt, er hielt eine flammende Rede. Oder die Liebste sagt zu dem Geliebten, mein Herz brennt für dich. Ich könnte noch viele Redewendungen hier anführen. Ich habe zum Beispiel schon mal heiße Briefe geschrieben und so weiter. Und zu Pfingsten wurde es auch heiß, nämlich da wurden die Menschen, die Apostel und die Maria und wer noch da war und warteten auf die Verheißung, die wurden entflammt für Gott, für sein Reich, für Jesus Christus. Und das Christentum beginnt mit Begeisterung. Das steckt in dem Wort Feuer drin. Christsein ist Leben aus einer himmlischen Begeisterung und Begeisterung ist enorm ansteckend. Fritz Schwarz, ein großer Theologe, hat einen schönen Satz gesagt. Nur der Begeisterte begeistert, nur der Bewegte bewegt. Und genau darum geht es bei Pfingsten, dass Begeisterte andere begeistern und Bewegte andere bewegen für die Sache Gottes, für Jesus Christus. Mit anderen Worten, der Begeisterte missioniert. Das ist nicht sein Job, sondern das ist sein Wesen. Das macht er jetzt, weil er das kann und weil ihn der Heilige Geist dazu bevollmächtigt. Aber wir haben ein Problem mit Missionieren. Missionieren gilt als unschick. Nein, das macht man doch nicht. Sie wollen mich doch nicht etwa missionieren. Ich habe vor einigen Tagen ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Informatiker, den ich sehr mag. Er betreut meine Homepage. Und wir sprachen über Christentum. Und er sagte, ja, mich nervt so ein bisschen am Christentum, an Kirche, das Missionieren. Man will seinen Glauben anderen aufdrücken. Ich sage ihm, ich habe damit überhaupt kein Problem, weil jeder missioniert. Wir leben in einer missionierenden Gesellschaft. Ich teile das, wofür ich begeistert bin. Das ist doch ganz normal. Und wenn wir mal gucken, wie so missioniert wird. Man braucht also ein paar Beispiele. Man braucht das mal gucken, ja. Fast jeder kennt irgendeinen Veganer, der missioniert. Sagt, was, du isst doch Fleisch und ja, da haben die tausend Argumente und man muss sich rechtfertigen und so. Er missioniert, weil er davon überzeugt ist, dass das besser ist für die Welt und vielleicht sogar für die Gesundheit. Oder, anderes Beispiel, jemand hat eine Hautcreme, ein bisschen unreine Haut, hat eine Hautcreme entdeckt und ihre Haut wird schön und straff und jünger. Und dann fängt sie an zu missionieren, alle ihre Freundinnen und Freunde und sowas sagen, Mensch, die musst du auch nehmen und so, das verjüngt dich und so, da gehen deine Falten weg. Missionieren. Ich habe in der Verwandtschaft jemand, die ist eine Yoga-Lehrerin, die missioniert, auch mich. Wenn ich Rückenprobleme habe oder sowas, sagst du, ja, wenn du richtig Yoga machen würdest, dann hättest du null Probleme, dann würdest du auch älter werden und. Also, was die mir alles verspricht, wenn ich Yoga machen würde. Sie missioniert mich. Gestern war ich mit meiner Frau hier in Rehberge im Freiluftkino und habe einen fantastischen Film gesehen. Der Gesang der Flusskrebse. Hat mich so fasziniert und jetzt missioniere ich die Leute und sage, da müsst ihr auch hingehen, der ist klasse, der Film. Ich missioniere. Ich missioniere auch, oder wir missionieren auch, sagen, hey, ich habe da ein Buch gelesen, musst du unbedingt auch lesen. Missionieren. Mein Sohn missioniert mich auch. Wir beide mögen Jazz, so Modern Jazz. Und dann kommt er mal und sagt, oh Papa, ich habe eine neue Band, ich habe einen neuen Musiker entdeckt hier, ich schicke dir mal den Link für Spotify, musst du unbedingt hören. Er missioniert mich. Also missionieren ist völlig normal. Eine missionierende Welt, eine missionierende Gesellschaft. Die einzigen, die nicht missionieren oder sich schwer tun, sind die Christen. Unbegreiflicherweise. Dabei ist es doch ganz normal, wenn ich für etwas begeistert bin, gebe ich Anteil. Übrigens mache ich das Wort begeistert, da steckt das Wort Geist drin. Wir sind begeistert und als Christen begeistert. Und als solche sind wir natürlich missionarisch, denn begeisterte Menschen missionieren. Und wenn die Begeisterung verlischt, dann hören wir auf, den Glauben zu bezeugen. Könnte es sein, dass viele von uns gar nicht mehr begeistert sind? Das Christentum hat begonnen mit Begeisterung und es stirbt, wenn diese Begeisterung verlischt. Jesus schafft eine begeisterte Kirche. Das Feuer des Heiligen Geistes entfacht er immer wieder neu in seinem Volk. Und man kann es in der Kirchengeschichte sehen, da gibt es immer ein Auf und Ab. Trockene Zeiten und dann schenkt der Heilige Geist wieder eine neue Erweckung, das Wasser des Lebens. Fließt vom Thron Gottes. Und wir hören, klar, wir hören, dass Missionieren etwas Unanständiges ist, was man nicht macht. Und wir hören, wir sollen gar nicht missionieren, sondern wir sollen so leben, dass wir nach unserem Glauben gefragt werden. Klingt erstmal ganz gut, ist aber Unfug. Warum ist es Unfug? Erstens, weil es eine Überforderung ist. Nicht jeder von uns ist eine Mutter Teresa. Wir sind in so viele Sachen eingebunden und sind manchmal froh, wenn wir Gott die Treue halten und unseren Alltag managen können. Und der zweite Grund, wenn die Apostel Jesus nur bezeugt hätten, wenn sie danach gefragt worden, dann wäre das Christentum schon in der ersten Generation ausgestorben. Liebe Freunde, für mich ist der Spruch, dass wir nicht missionieren sollen, sondern einfach so leben sollen, klingt für mich nach einer Ausrede. Augustin sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist Pfingsten, dass es in uns brennt und dass wir Menschen um uns herum entzünden können für die Liebe Gottes, für das, was Jesus für uns getan hat. Mein zweiter Punkt, Begeisterung macht kreativ. Das Pfingstwunder ist sozusagen ein Kreativitätswunder. Und zwar eine neue Sprache. Ich lese den Text. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Es war ja damals so, Jerusalem war voller Pilger, fromme Touris. Und sie alle hörten, dass die Apostel in fremden Sprachen, in ihren Muttersprachen redeten. Und was redeten sie da? Sie verkündeten die großen Taten Gottes. Sie sprechen von dem, was Gott tut. Sie verkündigen Gott nicht als Idee oder als philosophisches Prinzip oder als Gipfel aller Weisheit. Sie verkündigen ihn nicht einmal als Theologie, sondern sie reden davon, dass Gott handelt, heilschaffend handelt, eingreift, weil Jesus lebt. Gott tut etwas Großartiges und er tut es für euch, für uns, für die Menschen. Pfingsten ist die Geburt einer begeisterten und einer begeisternden Kirche. Was passiert, wenn die Begeisterung des Heiligen Geistes verlöscht? Offensichtlich geht das. Das Christentum wird öde und farblos. Der Glaube wird anstrengend und gesetzlich. Die Predigten werden langweilig und moralisierend. Die Kirche wird zu einer toten Institution. Wenn die Begeisterung des Heiligen Geistes verlöscht, dann wird das ganze Christentum banal. Ohne Offenbarung, ohne Wunder, ohne Vision, ohne Heilungen, ohne Eingreifen Gottes, ohne die Werke des Heiligen Geistes, die in der Heiligen Schrift und in der Geschichte der Kirche reichlich, überreichlich bezeugt sind. Denn das ist das Besondere, das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Kirche, dass da etwas ist. Da geht es nicht nur wie bei einem Verein um irgendein Programm oder was. Nein, das Besondere ist, dass Gott gegenwärtig ist und dass er sich erfahrbar macht und dass er Leben verändert. Sehr schön hat das Johannes Hartl ausgedrückt, Philosoph, Theologe, Katholik, Gründer des Gebetshaus Augsburg. Er hat es so schön zusammengefasst. Er sagt: Es gibt genau eine Sache, die die Kirche attraktiv macht. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Gegenwart Gottes. In allem anderen sind politische Parteien, Rockkonzerte oder Erlebnisparks besser. Super, genau. In allem anderen sind die anderen besser. Und wenn wir versuchen, bloß das andere nachzumachen, eine gute Eventkultur, oder wenn wir denken, wenn wir unseren Gottesdienst oder unseren ganzen Gemeindebetrieb nur als ein gutes Event gestalten, das ist nett. Aber das Eigentliche ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott erfahrbar ist. In Wort und Sakrament in der Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist wichtig. Und der dritte Punkt ist herausfordernd, nämlich die Frage, was tötet eigentlich die Begeisterung? Pfingsten geht es um Begeisterung. Und jetzt ist die Frage, was sind die Begeisterungskiller? Deine Begeisterung hat nämlich Feinde. Die möchte ich nicht breit, aber ich möchte sie dennoch nennen. Der erste Feind, ganz klar, das ist Sünde. Ich will jetzt nicht groß drüber reden. Wenn sie mit Gott verbunden sind, dann haben sie ein Gespür für ihre Sünde, für ihre Lieblingssünde und wo sie ein bisschen aufpassen müssen. Wenn wir aber an dieser Stelle lasch werden und lauter faule Kompromisse machen, dann zieht sich der Heilige Geist zurück und die Begeisterung stirbt. Der zweite Begeisterungskiller ist Gebetsarmut. Es ist doch ganz klar, wenn die Kommunikation aufhört, verliert der Glaube an Kraft. Wenn Gott nicht mehr zu uns sprechen kann, zu unserem Herzen, wenn uns der Heilige Geist nicht mehr berühren kann, weil wir uns gar keine Zeit für ihn nehmen, dann wird der Glaube leblos, langweilig, kraftlos. Dritte Begeisterungskeller sind Enttäuschungen. Und zwar Enttäuschungen, die wir machen. Mit der Kirche, mit den Christen, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit dieser Welt. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Jugendleiter gehabt, der war 3 Jahre im Dienst und er klagte darüber und ist fast daran zerbrochen, dass 2 seiner besten Mitarbeiter vom Glauben weggefallen sind, ein neues Leben, Kiffen, Sex und so weiter, keine christlichen Werte mehr und sie sind komplett ausgefallen. Und der Jugendleiter war verzweifelt, dass einige seiner Top-Leute nicht mehr kommen. Und ich kann das verstehen, das kann einen wirklich in die Frustration und in die totale Resignation führen. Und es führt auch immer wieder hin dazu, dass viele geistliche Leiter, Pfarrer ganz besonders hoch im freikirchlichen Bereich, einfach ihren Dienst hinschmeißen, weil sie es nicht mehr ertragen, weil sie völlig resigniert sind. Wie geht man um mit diesen Enttäuschungen mit Leuten? Ich kenne das auch. Ja. Das ist eine der schlimmsten Anfechtungen mit Leuten, in die du Jahre investiert hast. Dann plötzlich völlig vom Fenster weg. Völlig, als ob Gott ihr Leben nie berührt hatte. Für mich ist das ganz, ganz furchtbar. Wie geht man damit um? Man darf niemals Menschen anklagen. Man soll Gott seinen Schmerz klagen. Vorbild sind die Psalmen. 2 Drittel der Psalmen sind Klagen, sind Wut, sind Enttäuschungen, die man Gott nennt. Und in der Bibel gibt es sogar ein ganzes Buch, was nur voller Klagen ist. Das Buch der Klagelieder. Es gehört zu den schwierigsten Dingen eines geistlichen Leiters, mit Enttäuschungen umzugehen. Leute, die nicht mehr kommen. Ehrenamtliche, die ihren Dienst gar nicht oder schludrig machen und. Das kann einen Leiter geistlich killen. Vierter Begeisterungskiller, Umgang mit eigener emotionaler Unreife. Manchmal sind wir enttäuscht von uns, weil wir falsch reagiert haben. Nicht liebevoll, sondern verletzt, aggressiv. Du weißt, du hättest es anders machen müssen, aber du hast es nicht hingekriegt. Und dann geht es uns schlecht und oft verlieren wir die Lust am Dienst für Gott. Aber wir sagen, ach, ich bin da nicht gut genug dafür und wir spüren, dass wir haben Charaktermängel und das passt nicht mit Gott zusammen. Und wir merken, das Glaube wird anstrengend und wir beginnen zu resignieren. An uns, an der Kirche, wie sie nun mal ist. Wir beginnen zu resignieren und an den lauen Christen und an der Gleichgültigkeit der Menschen. Seien wir doch ehrlich, diese Gleichgültigkeit der Leute gegenüber dem Evangelium, das kotzt uns an. Und das macht uns manchmal ganz schön Mühe, oder? Und einige zerbrechen daran. Und der fünfte und letzte Begeisterungskiller, Routine. Es kann nämlich passieren, dass auch der Glaube nur noch Routine wird. Nur noch Programm und Pflicht. Und Langeweile stellt sich ein. Aber der Heilige Geist, wir brauchen immer wieder neu das Feuer des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hält unseren Glauben, unsere Liebe zu Jesus Christus frisch, jung und lebendig. Im Übrigen, wenn dich Jesus langweilt, dann hast du ihn wahrscheinlich nie wirklich kennengelernt. Er ist die begeisterndste Person des Universums. Er ist das Beste, was diesem Planeten und dir je passiert ist. Vierter und letzter Punkt. Pfingsten war gestern, Pfingsten ist heute, Pfingsten ist morgen. Das ist die beste Botschaft des Tages. Der Heilige Geist ist ausgegossen, Gott ist erfahrbar, Jesus lebt und er wirkt. Wir schauen hier nicht zurück auf ein historisches Faktum und sagen, ach, schade, dass ich damals nicht dabei war, da im oberen Gemach, als so schön der Heilige Geist fiel und die alle ein bisschen ausgeflippt sind. Und jetzt sitze ich hier in meiner trögen Kirche, wo mehr passieren müsste. Sagt, nein, die Botschaft ist, der Heilige Geist ist da und er wirkt. Und ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was er weltweit tut. Wir haben den größten Aufbruch und Erweckung des Glaubens, den es je gab. Nur Europa dümpelt so ein bisschen hinterher und auch besonders Deutschland. Aber wir sind berufen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und zu wirken. Gott baut sein Reich. Und es geht beim Heiligen Geist nicht um ein geistliches Feuerwerk oder um ein religiöses Unterhaltungsprogramm. Es geht auch nicht um einen spirituellen Kick. Wer das sucht, der wird wirklich enttäuscht. Sondern es geht darum, dass wir Menschen werden, die die Liebe Gottes in die Welt bringen, zu den Menschen bringen, und zwar in Wort und Tat. Und der Heilige Geist ist dazu die Dienstausrüstung. Er bevollmächtigt uns. Und Menschen, die nicht gleichzeitig sagen, komm, Heiliger Geist, gebrauche mich, die werden wahrscheinlich nicht erleben, dass der Heilige Geist zu ihnen kommt, weil er ist eine Dienstausrüstung. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Der Heilige Geist möchte uns befähigen, der Welt das Evangelium zu bringen, in Kraft und Liebe, die Jesus schenkt. Denn die Welt braucht das Zeugnis, sie braucht unser Zeugnis, auch wenn es so aussieht, als ob sie kein Interesse am Evangelium haben. Manchmal kommen wir uns vor wie Pelzverkäufer in Afrika. Kinder will uns einen schönen Pelzmäntel haben. Das ist nicht wahr. Die Sehnsucht nach Orientierung in einer komplizierter werdenden und bedrohlichen Wirklichkeit wächst. Die Frage, wer bin ich? Die Frage nach Identität, Sinn, Wahrheit, Zukunft sind präsenter denn je. Und die Sehnsucht boomt nach geistlicher Erfahrung und nach Gemeinschaft. Liebe Freunde, genau darin liegt die Kernkompetenz des christlichen Glaubens. Die Welt müsste uns eigentlich die Bude einrennen. Aber das ist ein extra Thema, warum das nicht so ist, hängt auch ein bisschen mit unserer Geschichte zusammen. Dennoch, ich sehe viele Anzeichen auch bei uns, dass die Kirche aufbricht, um in der Kraft Gottes den Menschen seine Liebe zu bringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre.